Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Georgien, das kleine Land am Ostufer des Schwarzen Meeres mit einer alten Kultur, einer eigenen Schrift und Sprache, ist das Gastland der Frankfurter Buchmesse, die am 10. Oktober ihre Tore öffnet. Auf dem blauen Sofa in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz nahmen Mitte September schon einmal drei wichtige Autoren Platz und sprachen über ihre Bücher und Georgien. Nino Haratischvili, Lascha Bugatze und Nana Ektimischvili. Den Anfang macht Nino Haratischvili, die in Tbilisi, in Tiflis, geboren wurde, seit vielen Jahren in Deutschland lebt und von Eva Schmidt befragt wird.
Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen. Herzlich willkommen vor allen Dingen auch Nino Haratischvili. Sie sind nominiert für den Deutschen Buchpreis, wie Daniel Fiedler schon erklärt hat und wie wir heute Abend schon gehört haben. Sie sind eine georgische Schriftstellerin, die zu den wichtigsten zeitgenössischen deutschsprachigen Autorinnen gehören. Und Sie haben vor einigen Jahren wirklich einen großen Coup mit einem Roman gelandet, der ist sehr viel beachtet worden, Das achte Leben. Eine Auseinandersetzung mit der Sowjetunion und dieser bewegten Geschichte zwischen Georgien und Russland. Und nun ein neuer Roman, Die Katze und der General. Und wieder geht es um die Sowjetunion und die Auseinandersetzung zwischen dem Kaukasus und Russland. Dieser Roman fußt auf einer wahren Begebenheit. Vielleicht können Sie uns das schildern, worum es darum geht.
Ja, also ich habe mich ziemlich lange, also vielleicht andersrum angefangen, Tschetschenien, wo der Roman größtenteils spielt, ist ja ein Nachbarland von Georgien und dennoch eine, wie ich es immer nenne, Terra Incognita, weil ich wusste überhaupt nie etwas außer den Schreckensnachrichten, die man so mitbekam. Es erschien alles sehr, sehr weit weg, obwohl es wirklich nur ein paar Stunden entfernt sind. Das erste Mal bin ich mit tschetschenischen Flüchtlingen in Berührung gekommen, die nach dem zweiten Tschetschenienkrieg nach Georgien kamen und merkte aber auch da, dass da irgendwie, also ich fand das faszinierend, ich fand diesen Leidensweg auch beeindruckend, schrecklich beeindruckend, den sie da durchmachten, vor allem in der jüngsten Vergangenheit. Aber es blieb trotzdem, also es war wirklich alles mir ziemlich fremd und fern. Und dann bin ich über Umwegen, und zwar dank Anna Politkovskaja und ihren Texten, habe ich mich sozusagen diesem Land angefangen, erneut anzunähern. Das war aber allerdings...
Anna Politkovskaja, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, ist die bekannte russische Journalistin, die 2006 ermordet wurde,
genau.
Wegen ihrer Tschetschenien-Recherchen.
Unter anderem,
vermutlich.
Genau, also vermutlich. Und sie war ein Sprachrohr, mehr oder weniger, dieses Volkes und hat sehr, sehr viel über diese Kriege und die Gräueltaten, die da begangen wurden, berichtet. Und sie hat sehr viele beeindruckende Texte dazu verfasst, aber eins davon hat mir einfach nochmal, das war sozusagen die Initialzündung für dieses Buch, und zwar war das eine Geschichte von einer Truppe an jungen Männern, die in Grozny unter sehr, sehr harten Gefechten sozusagen kämpfen mussten, also sehr hohe Verluste erlitten. Und dann auf so eine Art Urlaub geschickt wurden, weil sie sich da verdient gemacht hatten. Und Urlaub hieß, die sollten in ein tschetschenisches, ein abgelegenes tschetschenisches Dorf und dort sozusagen kurz Ruhe haben. Also drumherum herrschte zwar Krieg, aber in diesem Dorf war halt Ruhe und dort sollten sie halt Atem holen, mehr oder weniger. Und nach ein paar Wochen, der Oberst, der diese Truppe anführte, der hatte ein Alkoholproblem und er hielt es nicht aus und das zeigte mir nochmal die Obszönität oder die Perversität dieses Krieges oder diesen Zustands, was Krieg bedeutet, dass er halt anfing, quasi in diesen scheinbaren Frieden oder vermeintlichen Frieden Krieg zu inszenieren. Das heißt, er fing an, Leute, also Zivilisten zu beschuldigen, sagte, okay, das sind halt Spione, das sind Scharfschützen und schaffte halt so Feindesbilder. Und das hatte zur Folge, dass er dann irgendwann selber dran glaubte und auch seine Männer dran glauben machte. Und er gab eines Tages Befehl, sie stürmten das Dorf, verschleppten Leute, folterten und dem Ganzen fiel ein junges, ein 17-jähriges Mädchen, sie wurde vergewaltigt und ermordet zum Opfer. Und warum diese Geschichte überhaupt sozusagen bekannt wurde, ist, dass es der einzige Präzedenzfall ist, der in diesen Tschetschenienkriegen zum Prozess kam, also indem es zum Prozess kam, indem ein Kriegsverbrechen überhaupt zur Sprache kam. Und das hatte eigentlich nur einen einzigen Grund, weil solche Verbrechen gab es da Tausende, die bis heute nie geklärt wurden und nie aufgeklärt werden wahrscheinlich. Und das hatte damals nur einen einzigen Grund, weil das war 2000, im Jahr 2000, wo Putin gewählt wurde. Und er hatte damals als Wahlslogan Diktatur des Gesetzes und wollte, glaube ich, eine Art Exempel statuieren. Die Geschichte war damit aber nicht zu Ende und entwickelte sich zu fast einer Art antiken Drama, das sich über 15 Jahre eine Blutspur hinter sich zog, in dem die Menschen zum Beispiel frühzeitig entlassen wurden aus der Haft, dann sich gegenseitig umbrachten, dann also Rache sozusagen, Blutrache, dann fiel ein Menschenrechtsaktivist und Anwalt, dem zum Opfer wurde, auf offener Straße niedergeschossen und. Also es war wirklich, als ich das las, dachte ich, das könnte auch eine Geschichte von Euripides sein, nur dass es halt in unserer Gegenwart spielt.
Sie sind für die Recherche nach Tschetschenien gereist. Das ist wirklich terra incognita, wie Sie sagten. Ich habe aus Interesse mal geschaut, welche Nachrichten 2018 uns hier in Deutschland aus Tschetschenien erreicht haben. So gut wie gar keine. Bekannt wurde nur, dass die ägyptische Fußballnationalmannschaft bei Ramzan Kadyrov übernachten durfte während der Fußball-WM, weil man sich wirtschaftliche Kontakte in den arabischen Raum verspricht. Wie haben Sie Tschetschenien erlebt jetzt im Jahre 2018? Wie dürfen wir uns das Land vorstellen?
Es ist definitiv eins der surrealsten Orte, an dem ich war, weil es ist einerseits so, dass das Allerabsurdeste ist, dass diese Kriege, diese beiden in der öffentlichen oder gesellschaftlichen Wahrnehmung nicht existieren dürfen. Das heißt, das geht mit der Architektur los, es ist alles wie überpinselt, das sind halt lauter Fassaden, es gibt keinen einzigen Hinweis darauf. Man darf sich nicht erinnern, also wie als hätte es nicht stattgefunden. Und es gibt sogar im Geschichtsmuseum, ist der letzte Krieg, der erwähnt wird, ist der Zweite Weltkrieg. Und trotzdem aber, wenn man mit Leuten anfängt zu reden, natürlich taucht das Wort Krieg in jedem zweiten Satz auf, weil es gibt keine Familie, es gibt keinen Menschen, den das nicht betroffen hätte, der nicht Verlust erlitten, der nicht Menschen verloren, der nicht irgendwie Hab und Gut oder geflohen wäre. Und das ist ein sehr makabrer Zustand, zumal sie ja auch noch genötigt sind, halt die Menschen, die ihnen dieses Leid angetan haben, zu huldigen. Das heißt, neben den Kadyrov-Porträts an jeder Straßenecke, Putin thront über allem. Das Hotel, wo ich war, ist die Hauptstraße der Stadt auf der Putin Avenue. Alles wird nach ihm benannt. Und die Menschen sind halt dazu aufgefordert, immer wieder zum Beispiel in seinem Geburtstag auf die Straße zu kommen und Lieder für ihn zu singen. Und gleichzeitig sind die Menschen aber unheimlich gastfreundlich, offen, freuen sich halt, dass jemand kommt. Was auch sehr merkwürdig war oder befremdlich, dass zum Beispiel die Islamisierung in der jüngeren Generation viel, viel, also diese Religion spielt da eine viel stärkere Rolle als bei den Älteren. Und das ist meine Interpretation, aber ich glaube, das hat auch unter anderem damit zu tun, dass sie sich darüber eine eigene Form von Identität wie zurückholen, die natürlich sie von den Besatzern absetzt und denen nochmal etwas Eigenes halt gibt, weil zum Beispiel die Sprache ist ja auch Amtssprache Russisch, alles ist auf Russisch beschriftet. Es ist halt, also man merkt, dass es eine Art Kolonie ist und die Menschen streben natürlich, also ich glaube, diese Sehnsucht nach diesem Ureigenen, nach der Selbstbestimmung, die ist halt sehr, sehr stark spürbar und dieser religiöse Faktor scheint bei den Jüngeren, das scheint denen eine Form von Identität zurückzugewinnen oder zu stiften, die sie eben halt von den Russen sozusagen absetzt.
Der Roman ist eine tiefe Auseinandersetzung mit Schuld. Und das Kranke an dieser Situation, die Sie am Anfang geschildert haben, ist ja auch, dass die Soldaten alle in den Bergen zum Urlaub da waren, sich erholen sollten und ihnen nichts Besseres einfällt, als die Bevölkerung zu massakrieren. Nun nimmt die Kritik Ihr Buch als Schuld- und Sühne-Roman wahr. Sehen Sie sich selber in dieser großen russischen Erzähltradition?
Nein, das wäre viel zu anmaßend. Also ich meine, was Schuld und Sühne, ich glaube, wenn man jetzt Dostojewskis Perspektive betrachtet, kann man das gar nicht vergleichen, weil da geht es ja um eine philosophische Auseinandersetzung. Also er begeht ja ein Verbrechen. Es ist ja auch zum Beispiel in der Neuübersetzung von Svetlana Gaya, heißt das ja Verbrechen und Strafe, was ja 1:1 ist mit dem Original Schuld und Sühne. Originaltitel von dem Buch lautet tatsächlich Verbrechen und Strafe und das sind ja tatsächlich zwei unterschiedliche Sachen oder unterschiedliche Paar Schuhe und da geht es ja um diese Auseinandersetzung damit, dass er möchte ein Verbrechen begehen, er möchte einen Menschen umbringen, den er für lästig für die Umwelt findet und fragt sich, warum das ein Verbrechen sein soll, wenn Napoleon Tausende umbringt und das nicht zum Verbrechen zählt oder das als irgendwie eine Notwendigkeit gesehen wird. Das ist eine andere, also eine viel philosophischere Form der Auseinandersetzung damit. Hier, ich hätte mir jetzt gar nicht angemaßt, diese großen Begriffe, und vor allem habe ich sehr stark versucht, mich moralisch zurückzuhalten, weil ich glaube, bei solchen extremen Themen, bei solchen so existenziellen Auseinandersetzungen, wie eben solche Kriegszustände mit sich bringen, Extremsituationen, ich glaube, dieses Schwarz-Weiße bringt einen nicht weiter, und ich glaube auch, dass diese moralischen Werte oder Begriffe einfach sehr, sehr schnell in solchen Situationen entfallen und stattdessen natürlich viel archaischere und viel mehr Instinkte ans Tageslicht treten. Und ich glaube, das taucht automatisch natürlich mit auf, weil man so eine Situation nicht ohne diesen ethischen Hintergrund untersuchen oder sich damit auseinandersetzen kann. Aber ich habe eigentlich das versucht, auf ein Minimum zu reduzieren, beziehungsweise ich mich selber als Autorin auch möglichst wenig zu werten. Und natürlich ist das sehr schwer. Also es ist immer naheliegender, sich mit einem Opfer zu identifizieren als mit den Tätern. Aber mir war es halt wichtig, dass ich bei diesen Männern mir Biografien ausdenke, mir Hintergründe überlege, die sie mir in erster Linie und dann natürlich hoffentlich den Lesern, diese Menschen menschlich greifbar machen und anschaulich, und nicht, das sind irgendwelche bösen Psychopathen, die einfach kommen und Menschen töten, sondern genau diese sehr unangenehme Fragestellung nach, könnte es mir auch passieren, wäre ich zu so etwas auch fähig oder steckt das in allen von uns? Das ging für mich nur darüber, dass ich halt eben möglichst nah an diese Menschen ranging und mir ja Hintergründe überlegte, die sie für mich greifbar machten.
Sie sagen also, der Vergleich zu Dostojewski ist für Sie nicht tragend, weil Raskolnikow hatte eine völlig andere Motivation als der General, Ihre Hauptfigur. Aber auch Dostojewski erzählt die Geschichte aus der Täterperspektive, und das tun Sie auch. Warum machen Sie das?
Ja, also als ich diese Geschichte las, also natürlich, wie gesagt, es ist immer naheliegender, oder das ist auch ein Selbstschutz, dass man auf eine Art sich sofort, natürlich nehme ich automatisch erstmal die Perspektive des tschetschenischen Mädchens ein oder möchte das einnehmen und halte mir diese Täterperspektive erstmal weit weg, weil ich möchte natürlich als Mensch, das ist auch, glaube ich, so ein Schutzinstinkt, möchte ich erstmal denken, okay, das hat nichts mit mir zu tun, das könnte ich nie tun, das hat nichts mit meiner Wirklichkeit zu tun. Aber genau diese Grenze wollte ich überschreiten, weil diese Geschichte, die lässt sich eigentlich nur aus dieser Perspektive erzählen, weil das Opfer, es geht zwar in diesem Buch die ganze Zeit um Nura, um das tschetschenische Mädchen, das da vergewaltigt und ermordet wird, aber sie ist ja so eine Art Geist, also permanent dreht sich alles um sie, aber eigentlich aus der gegenwärtigen Perspektive, und man weiß, diese Tat ist schon vollbracht, das Verbrechen ist halt schon geschehen, und für mich funktionierte die Annäherung eigentlich nur darüber, und das war natürlich ein sehr unangenehmer Prozess, auch für mich, aber ich dachte, ich kann nicht über so etwas schreiben und dann in irgendeiner Form jetzt mich schonen und versuchen, da irgendwie eine möglichst bequeme Perspektive für mich zu finden, die natürlich naheliegend eine erstens weibliche und zweitens halt die des Opfers wäre. Aber das erschien mir mit der Geschichte nicht wirklich kompatibel.
Die Verbrechen, die stattfinden, und die Entfaltung des Sühneprozesses des Protagonisten ist ja eingebettet in die Geschichte der Sowjetunion, dieses Verfalls, dieses wirtschaftlichen, dieses moralischen Verfalls. Es war eine ganz irre Zeit, es herrschte eine rasende Inflation, die Leute waren orientierungslos, viele Exilanten sind auch nach Westeuropa gekommen, und Sie möchten uns noch eine Seite aus Ihrem Buch vorlesen, das vor allen Dingen die Perspektive der osteuropäischen Exilanten in Berlin wahrnimmt. Es wäre schön, wenn Sie uns noch mal aus Ihrem Buch vorlesen könnten. Es ist auch die Zeit Ihrer Jugend, das muss man sagen. Das ist wahrscheinlich eine sehr prägende Zeit für Sie.
Ja, wobei dieser Abschnitt und vor allem die Figuren, um die es da geht, die sind ja älter. Das heißt, ich glaube, für Menschen, die in ihrer Jugend oder als Kinder diesen Bruch in der Biografie hatten, die halt ins andere Land gegangen sind, jetzt zum Beispiel von Georgien aus nach Deutschland, ich glaube, der Übergang war fließender. Für Menschen, die schon erwachsen waren, die schon eine Biografie hatten, die schon Erfahrungen hatten, Geschichte und so weiter, war der Schnitt natürlich viel, viel härter. Zumal man muss auch sagen, dass es natürlich, wenn man jetzt als Jugendliche irgendwo hinkommt, hat man ja noch gar keine Zeit, vielleicht in meinem Fall war es zum Beispiel so, sich groß Gedanken darüber zu machen, was einen erwartet. Die Menschen, die halt hier hinkamen, die hatten ja ganz klare Vorstellungen und Sehnsüchte, warum sie das taten. Und manchmal ging es halt leider auch nicht auf oder gingen sie nicht auf. Sie kamen in das gelobte Land und fanden Gelegenheitsjobs. Man warf ihnen kleine Brotkrumen hin, aber gewährte ihnen keine realen Chancen. Man schickte sie zu Sprach- und Fortbildungskursen. Man legte ihnen nahe, handfeste Jobs anzunehmen, weil sich ihre ätherischen und merkwürdigen Berufe, wie Linguistin für Altgriechisch, Spezialistin für Kunst- und Kulturgeschichte der italienischen Renaissance, Kinderbuchillustratorin oder Solfeggio-Lehrerin, für den Alltag im Westen als nicht brauchbar erwiesen. Und so gehorchten sie, besuchten Kurse für Kauffrau, für Büromanagement, beschafften sich Taxilizenzen, machten Ausbildungen zu Krankenpflegerin oder Hebamme. Aus irgendeinem Grund waren Hebammen mit slawischem Akzent bei jungen, dynamischen, kulturell aufgeschlossenen Müttern immer sehr beliebt. Oder wurden Gärtner. Sie verfügten im Gegenzug über ein endloses Supermarktangebot, konnten sich ganz legal Jeans kaufen, sogar Busreisen zu früher so unerreichbaren Orten machen wie Florenz. Sie mussten nicht einmal unter den schlechten Vorstadthotelbetten leiden oder über die endlosen Stunden im Bus klagen, denn sie waren Schlimmeres gewohnt, weitaus Schlimmeres. Aber sie blieben auch auf diesen Reisen Fremde, schossen zu viele Fotos, führten ihre Unterhaltung zu laut, waren eine Spur zu gut über sämtliche Baudenkmäler informiert, besser als der Reiseleiter selbst, dem die vielen heiklen Fragen bald auf die Nerven gingen. Sie waren immer eine Spur entrückt, eine Spur zu vorauseilend oder einen Schritt zu spät. Nie schafften sie es, in der Menge einzutauchen, sodass sie nicht mehr auffielen. Nie. Egal wie lange sie schon im Westen lebten, sie blieben stets die merkwürdig gekleideten Geschöpfe mit lustigen Akzenten. Und ihre weltfremden Lebenseinstellungen und Überzeugungen zerschellten eine nach der anderen an kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten. Sie brachen auseinander wie Holzboote in einem biblischen Sturm und doch weigerten sie sich, die auf der Oberfläche treibenden Reste loszulassen. Und nach fanden sie sich alle in irgendwelchen Hinterhöfen oder Wohnungen wieder. Mit Freunden, die allesamt aus dem Osten kamen. Bei starkem schwarzen Tee oder bei Mokka, von Wodka oder Cognac gefolgt. Marmeladen und Kompotte einkochend, mit einem aufgeschlagenen Lyrikband in einer sowjetischen Ausgabe von 1964 auf dem Tisch. Manchmal waren es sogar Kinderbücher oder Fabeln von Puschkin oder Tschukowski. Und über die Welt und das Leben diskutierend. Und dann wurde ein Thema immer zentraler und immer deutlicher zeichnete es sich als das Leitmotiv solcher Abende ab. Ein Thema, das man in einem Wort zusammenfassen konnte: Vergangenheit. Vielen Dank.
Ja, gerne. Ja. Der Fluch des Nie-Ankommens, schreiben Sie noch in dem Zusammenhang. Und gilt das heute noch? Vielleicht können Sie das noch mal erklären. Wir haben jetzt viel über das moderne Georgien hier schon heute Abend gehört. Zählt das heute noch?
Ich glaube schon, ja. Also es gibt sehr, sehr viele solcher Menschen und solche Biografien, die eben nach diesem Zusammenbruch, nach diesen Riesen, Barriere, die sie ihr Leben lang von diesem gelobten Land, in dem Fall Westen, fernhielt, aufbrachen in der Hoffnung auf ein besseres Leben, auf neue Möglichkeiten, auf andere Perspektiven für sich, für die Kinder. Also die kamen dann an, fingen vielleicht ein neues Leben an, aber nie so ganz. Also die blieben immer in dieser Spalte hängen und es gibt sehr viele Menschen und ich kenne viele solche und das hat etwas auch sehr Rührendes, manchmal hat es auch was Tragisches, manchmal kann man auch sehr viel darüber lachen. Ich glaube, jeder Mensch, der zwischen zwei Welten lebt, kennt diese Brüchigkeit in der Biografie, kennt dieses Hin- und Hergerissensein. Ich kenne es natürlich auch, aber ich glaube, es ist ein riesengroßer Unterschied, ob man in irgendeiner Form das Gefühl hat, das, wofür ich halt gekämpft habe, was ich mir alles ersehnt habe, ist zumindest ansatzweise irgendwie aufgegangen oder halt eben nicht. Weil ich glaube, mit diesem eben nicht, das hat natürlich viel weitere und viel tragischere Folgen. Und in dem Fall ging es halt um diese Nicht-Leute.
Die Katze und der General, Nino Haratischvili war das. Ihr Buch ist erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt und sie ist nominiert für den Deutschen Buchpreis 2018. Vielen Dank, dass Vielen Sie uns Dank hier auch. Ihr Buch vorgestellt haben. Tja, und auch in unserem nächsten Roman, den wir Ihnen hier vorstellen wollen, geht es um den Untergang der Sowjetunion und die Spuren, die dieser Untergang in dem Leben und vor allen Dingen auch in den Köpfen der Zeitgenossen hinterlassen hat. Hören und sehen Sie nun Daniel Fiedler im Gespräch mit Lascha Bugatze über seinen neuen Roman »Der erste Russe«.
Ja, meine Damen und Herren, den nächsten Gast hier bei uns auf dem blauen Sofa, den kann ich eigentlich sogar fast als einen Kollegen von mir vorstellen. Denn Lascha Bugatze ist in Georgien sehr bekannt als jemand, der eine Literatursendung im Fernsehen hat. Aber er ist natürlich vor allen Dingen auch bekannt für sein literarisches Werk. Er hat mehrere Romane geschrieben, er schreibt Theaterstücke, die auch international bekannt sind, die auch in viele Sprachen übersetzt sind. Jetzt ist er bei uns, weil wir mit ihm sprechen wollen über seinen neuen Roman, der heißt Der erste Russe. Er erscheint, glaube ich, ist gerade erschienen und erscheint in wenigen Tagen in der Frankfurter Verlagsanstalt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Wenn Sie sich das Cover des Buches ganz genau anschauen, ich weiß, das ist jetzt sehr schwer von hier oben, aber trotzdem, ich versuche Ihnen zu erklären, was darauf zu sehen ist. Da ist abgebildet ein mittelalterliches Bild einer Königin. Diese Königin Tamara heißt sie, hat eine ikonografische Bedeutung für die georgische Geschichte. Es stammt aus dem 13. Jahrhundert und es gibt viele Sagen und Mythen über diese Königin, die auch jeder Georgier kennt. Also die Kinder wachsen auch mit diesen Geschichten auf. Und in dem Roman geht es nun darum, das ist Dreh- und Angelpunkt und Ausgangspunkt der Geschichte, dass ein junger Schriftsteller, knapp 23 Jahre alt, sich diese Geschichte schnappt und ja, eine satirische Neufassung dieser Geschichte macht und diese Geschichte erzählt. Und wir beide haben vorhin verabredet, dass Lascha Buchartze einmal diese Geschichte erzählt, um die es dann geht hier in diesem Buch und die zu vielen Verwicklungen dann führt.
Guten Abend.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich und wir alle georgische Autorinnen und Autoren und alle Georgier, vielleicht im Namen aller Georgierinnen und Georgier, kann ich diese Freude zum Ausdruck bringen. Sie erwähnten Königin Tamar. Königin Tamar ist eine wichtige Figur für georgische Geschichte, für georgische Identität. Es gibt sehr viele Kirchen, die nach der Königin Tamar benannt werden. Es gibt einen Kult gewisserweise. Das war eine sehr bedeutende Herrscherin aus dem 13. Jahrhundert. Die Geschichte, die ich tatsächlich vor 17 Jahren geschrieben habe, das war eine kleine satirische Geschichte, Erzählung. Das war eine Allegorie über georgisch-russische Beziehungen. Darum ging es in dieser Erzählung damals. Der erste Mann der Königin Tamar war ein russischer Prinz, Juri Bogolubski hieß er. Damals gab es kein Russland, es gab damals Fürstentum Nowgorod, aus dem dann dieser Juri stammte, dessen Prinz er war. Und als ich diesen Text las in einer georgischen Chronik, dann begriff ich, dass die Beziehungen zwischen Tamar und ihrem ersten Mann, und sie hatten sehr viele Probleme in ihrer Ehe, alle diese Komponente sind charakteristisch für georgisch-russische Beziehungen. Das begriff ich, das habe ich gesehen, Hass und Liebe, Erwartungen und Enttäuschungen, Aggression und Wärme, das alles. Ja, und dann dachte ich, dass ich schreibe eine politische Satire und jeder wird das verstehen, weil diese Geschichte sehr banal ist. Aber es kam ganz anders. Als ich diesen Text veröffentlichte, viele haben diesen Text überhaupt nicht gelesen, sehr viele haben sich darüber geärgert, wie, war und warum ich das geschafft habe. Dann habe ich oft gehört, als ich über diesen Text gefragt habe, Leute, habt ihr überhaupt das gelesen? Haben sie mir geantwortet, diesen Blödsinn lesen wir nicht, wollen wir überhaupt nicht lesen. Also sie lasen nicht, aber sie haben mich verurteilt. Das ist auch eine alte Formel, wenn man so sagen darf, die aus der sowjetischen Zeit kommt. Es gab, also als Pasternak verfolgt wurde, sein Dr. Zhivago verurteilt wurde, gab es diese Formel, als dieser Roman gerügt wurde öffentlich, dann hat einer gesagt, ich habe zwar nicht gelesen, aber ich verurteile dieses Buch. Also diese Formel wurde auch auf mich angewendet. Dieses Oxymoron haben wir geerbt, also sozusagen das moderne Georgien hat es von der Sowjetunion geerbt. Nach der Publikation, das kommt auch in meinem Roman vor, meine Oma sagte mir, hör mal, die Abgeordneten im Parlament rügen dich. Ich wusste nicht, ob ich mich freuen soll oder Angst haben soll. Und dann hatte ich tatsächlich Angst bekommen, weil eine bis heute sehr angesehene Institution, die eine sehr lange Geschichte hat, also georgisches Patriarchat, georgische Kirche, war entsetzt über mein Buch, weil sie glaubten, dass ich die heilige Tamar, ihr Andenken, besudelt habe. Aber auch sie haben meine Erzählung nicht gelesen. Keiner hatte diese Erzählung gelesen, aber jeder hat sich geärgert. Als ich dann ins Patriarchat kam, dann hatte ich wirklich Angst bekommen. Damit setzt auch mein Roman an. Vor 70 Jahren, als das geschehen ist, ich glaube, vor 70 Jahren habe ich angefangen, schon dieses Buch zu schreiben. Oder zumindest entschieden, dieses Buch zu schreiben. Da gab es einen kleinen Inquisitor, also keinen großen Inquisitor, aber so einen Mini-Inquisitor gab es, mit dem ich da gesprochen habe. Dieser Mann hat mir zwei Blätter gezeigt und er hat mir gesagt, wenn du dich nicht entschuldigst, nicht vor der Kirche und vor der ganzen georgischen Nation, werden wir über dich Bann sprechen. Und wenn du dich entschuldigst, dann sagen wir aber, dass du in die Kirche zurückgekommen bist wie der verlorene Sohn. Ja, also Bibelgeschichte spielte sich plötzlich ab. Ich dachte, okay, dann verklagt er mich oder spricht deine Bann über mich, aber dann habe ich trotzdem Angst bekommen. Was sollte denn heißen? Dann habe ich entschieden, dass diese Prozesse sozusagen, die dann entwickelt haben, also die weiteren Entwicklungen sehr viel interessanter waren als dieser kleine allegorische Text, den ich geschrieben habe. Als ich das Buch geschrieben habe und als ich sozusagen diese Bann über mich, die schreiben sollte, dann habe ich mich nicht erinnern können, welche Termini und welcher Stil sozusagen da vorkam. Deswegen habe ich einen Text gefunden, wie der Tolstoi, also wie die orthodoxe Kirche Lev Tolstoi aus der Kirche ausgeschlossen hat. Das wissen Sie ja. Und diesen Text habe ich verwendet. Natürlich sind jegliche Parallelen unangebracht, aber das Prinzip, wenn eine große Institution ihre Macht benutzt, um, man weiß nicht warum, um ihre Macht zu demonstrieren, um ihre Macht zu zeigen, das war schon ähnlich.
Jetzt sind die Erfahrungen, die der Autor in diesem Buch macht und die natürlich in großen Teilen die Erfahrungen von Ihnen selbst sind, die sind nur wirklich traumatisch. Und wenn man sich vielleicht nochmal in Erinnerung ruft, was Michel Houellebecq in Frankreich erlebt hat, das war wirklich nichts da dagegen, was der Autor hier alles erlebt. Also die gesamte Gesellschaft dreht komplett durch und dieses Land hat kein anderes Thema als dieser 23-jährige Autor und diese kleine Satire, die er geschrieben hat. Es ist ein Buch natürlich über Zensur, es ist ein Buch über die Rolle auch der Kirche in Georgien zu dieser Zeit, als das spielt. Das wirklich rasend Komische an diesem Buch ist aber, dass nicht nur der Autor Probleme hat, auch die Kirche hat Probleme. Und Sie schreiben an einer Stelle, Sie haben manchmal das Gefühl gehabt, irgendwie, dass der Patriarch fast noch mehr Angst hatte vor dieser ganzen Affäre als Sie selbst.
Ja, in der Tat, so habe ich, also ich hatte zumindest einen Eindruck. Ich hatte eine Audienz bei einem Patriarchen, als sein Sekretär irgendwie so mit roter Stift Fragmente unterstrich und dem Patriarchen vorlas und ich sollte mich für diese Passagen entschuldigen. Sie haben überhaupt nicht geschaut, wie ich hier reagiere, sondern sie wollten wissen, wie der Patriarch reagiert. Das war ganz wichtig und dann begriff ich, dass wir in irgendwelchen soziopolitischen Spielchen zu tun haben mit dem Populismus, der sich sehr gut verkauft, und zwar nicht nur in Georgien.
Der Roman spielt im Jahr 2002. Das ist, wenn man sich an die georgische Geschichte zurückerinnert, die Zeit etwa kurz vor der damals sogenannten Rosenrevolution. Also es ist das Ende der Präsidentschaft von Eduard Shevardnadze. Es ist eine Umbruchssituation. Die Gesellschaft weiß auch nicht genau, wohin sie sich entwickelt. Das ist, glaube ich, auch ein Grund für diese große Nervosität, die in dieser Zeit auch herrschte. 2002, das ist noch nicht so lange her. Wenn Sie sich vorstellen würden, heute eine solche Satire zu schreiben, was würde heute passieren in Georgien? Was würden Sie heute erleben?
Ja, wissen Sie, das ist eine sehr gute Frage, obwohl viele Geschichten in der Tat sehr komisch sind in diesem Buch. Ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist, dass vieles davon noch sehr aktuell ist und heute auch passiert oder passieren würde. Es ist wahr, dass Georgien zensurfrei ist. Wir haben keine Zensur, aber es gibt in Georgien Menschen, die ihre Macht dafür nutzen, also nicht nur kirchlich, Macht, und Kirche hat eine sehr große Macht, ich meine auch andere Macht, um die Menschen zu beeinflussen, also dafür wird sozusagen diese Macht missbraucht, um den Menschen nicht die Möglichkeit zu geben, frei zu sprechen, etwas frei zu tun. Ein Fall muss ich erwähnen, vor kurzem, der Dichter Sviat Radjani, er ist in Deutschland, ist sogar hier heute, er wurde von der Polizei misshandelt, aber wie die Gesellschaft darauf reagiert hat, das öffentlich-rechtliche Fernsehen darauf reagiert hat, war sehr viel schlimmer. Sie haben mit diesen alten Methoden, also nicht so leicht wie in meinem Fall, aber die ganze mediale Gewalt wurde missbraucht, um Propagandamaschine gegen Ziad Ratihani zu fahren. Also Medien, öffentlich-rechtliches Fernsehen hat die Gesellschaft gegen den Dichter gehetzt. Es wurde gesagt, dass der Dichter ist amoral, der Dichter schimpft über Patriarchen, und die haben versucht, sozusagen die Menschen gegen den Dichter auszuspielen. Und das passierte vor kurzem, vor einigen Monaten. Wir, also die meisten georgischen Autoren, haben daraufhin das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Georgien boykottiert. Es geht auch weiter. Wenn sie nach Frankfurt kommen, dann sagen wir ihnen nichts und drehen ihnen den Rücken zu. Aber das ist in der Tat ein Problem. Solche Probleme, solche Missbräuche der Macht nennen wir Überbliebsel der Sowjetunion. Das ist sozusagen dieses sowjetische Erbe, was noch weiterhin besteht, aktiv ist, wenn man Menschen manipuliert, wenn der Staat sozusagen sich gegen Menschen richtet, wenn der Staat überhaupt nicht daran interessiert ist, die Sachverhalte aufzuklären, und wenn sozusagen die gesamte Staatsmaschine gegen einen Bürger in den Krieg zieht, das kennen wir aus der Sowjetunion. Es ist sehr interessant, dass die georgische Kirche, die ist Jahrtausende alt, Sie wissen, dass Sowjetunion ein atheistischer Staat war. Die Kirche war ja repressiert in der frühen Sowjetunion. Sehr viele Mönche, Priester wurden verbannt, erschossen, die Kirchen wurden geplündert, geschlossen, zerstört. Die georgische Kirche war ja auch im russischen Imperium eigentlich, die wurden nur übermalt, geplündert und so weiter. Also der georgischen Kirche ging es weder im russischen Reich noch in der Sowjetunion ganz gut. Aber heute, was haben wir heute davon? Georgische Kirche als Institution, ne? Also ich spreche ja nicht über die Religion, ich spreche über die Institution. Die georgische Kirche ist zu dem geworden, was sie früher bekämpft hat. Sie ist zu einem sowjetischen repressiven Apparat, zu einer repressiven sowjetischen Institution geworden. Sie manipuliert, sie missbraucht ihre Macht, darüber schreibe ich in meinem Roman, und sie macht etwas, was für die georgische Gesellschaft am schädlichsten ist. In der georgischen Kirche gibt es Menschen, also nicht alle, aber zumindest sehr viele, die direkt und unmittelbar ihren Einfluss und ihre Macht verbrauchen, wenn sie sozusagen gegen den Westen hetzen, für Russland. Und da glauben wir oder glauben viele von uns, dass die georgische Kirche eigentlich unter großem Einfluss des putinschen Russlands steht.
Sie benennen das auch so, dass die Rolle der Kirchen in Georgien auch ein Mittel ist, um die Renationalisierung voranzutreiben und sozusagen den Nationalstaat Georgien auch zu festigen. Sie haben einen schönen Satz in Ihrem Buch geschrieben, der heißt: Alle kleinen Nationen haben große Ängste. Das ist ein wunderschöner Satz. Jetzt sind Sie ja Nachbar einer größeren Nation. Haben die auch große Ängste oder haben die nur kleine Ängste?
Ich glaube, die haben große Ambitionen auf jeden Fall. Vielleicht Ängste sind nicht so groß, also uns fürchten sie nicht auf jeden Fall. Wir wollen aber, dass sie vor unseren Freunden Angst haben, damit sie uns sozusagen weniger aggressiv gegen uns sich verhalten. Und der Gastauftritt in Frankfurt ist ja auch dafür da, um zu sagen: Hallo, wir sind da, wir sind nett, schützen Sie bitte uns. Das ist wichtig. Also wir sind ja nur 3,5 Millionen, ne? Und die wollen wir erhalten für die Welt. Ja? Also das ist unsere Idee sozusagen in Frankfurt. Das sollen wir zum Ausdruck bringen. Nino, hör bitte auf zu lachen, ich kann nicht sprechen. Ja, das ist für uns in der Tat extrem wichtig. Ne? Das ist sozusagen tatsächlich Überlebenskampf. Ja? Russland hat große Teile Georgiens besetzt, unter anderem in Zentralgeorgien. Also Kartli ist ja die zentrale Region. Und diese Besatzung ist ja einerseits sozusagen sehr abstrakt, weil im Grunde genommen jeden Monat wird die Grenze Richtung Georgien verschoben. Ja, und Georgien ist ein sehr kleines Land. Wenn es so weitergeht, dann bleibt es bald nichts mehr. Also die Verschiebung der Grenze heißt Gesetzlosigkeit, es heißt sozusagen eine Macht, die keine Gesetze kennt, keine Gerechtigkeit kennt. Also es kommt zu irgendeinem Organismus, der uns langsam verschluckt und verschlingt. Menschen werden gekidnappt und so weiter. Das ist unsere alltägliche Realität. Aber wir haben so neurotische Instinkte, dass wir trotzdem irgendwie weitermachen und weiterleben, weil man kann ja nicht anders. Aber wenn es so weitergeht, hört das Leben irgendwann mal auf. Deswegen denken wir, dass wir unsere Möglichkeiten, kulturelle Möglichkeiten, die Grenzen zu öffnen, intellektuelle Grenzen zu öffnen, auf jeden Fall dazu führt, dass deutsche Leserinnen und Leser irgendwie sich mehr für uns interessieren und auch vielleicht für unser Schicksal und für unser Überleben. Das ist sehr wichtig für uns.
Das Buch heißt in der deutschen Übersetzung Der erste Russe. Auf Georgisch haben Sie einen anderen Titel gewählt. Wie würde der in der deutschen Übersetzung lauten? Kleines Land. Was halten Sie für den besseren Titel?
Also ehrlich zu sagen, das hätte man jetzt Dr. Joachim Unselt fragen müssen, mein Verleger. Und als er diese Idee hatte, also Der erste Russe hieß ja die Erzählung, die ursprüngliche, aus dem sozusagen dieser Roman hervorgegangen ist. Und im Grunde genommen, das ist es ja, ne? Darum geht es ja. Es geht um dieses Problem des ersten Russen und die Koexistenz Georgiens mit Russland. Mein Versuch war ja, irgendwie ab dem Ende der 80er meine Geschichte zu erzählen und auch die Geschichte meines Landes zu erzählen. Die beiden sind ja parallel. Also dieses Land, das ich kenne und meine Generation kennt, dieses Land ist 1991 geboren worden. Georgien hat ja zwar eine 3000 Jahre alte Staatsgeschichte, aber das unabhängige Georgien ist 26 oder 27 Jahre alt. Es wächst mit uns zusammen sozusagen und hat alle diese Charaktere, die vielleicht ein Problemen-Teenager hat oder ein Jugendlicher hat und so weiter. Ne? Also es gibt ja Wachstumsprobleme, aber dieses Wachstum ist ja bedroht und bedroht wird es von der russischen Seite. Also dieser Überlebenskampf oder Versuch zu überleben, Kompromisse zu schließen oder mutig zu sein, Angst zu haben. Also diese schizophrene Situation habe ich versucht zu reflektieren, zu beschreiben. Deswegen denke ich, Der erste Russe ist schon der bessere Titel.
Es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass der Nationalstolz der Georgier ja auch sozusagen ohne die Russen ja auch gar nicht denkbar ist. Es ist ja eine schicksalhafte Verbindung, die sie mit den Russen haben. Ein bisschen Angst, aber auch ein bisschen sehr wahrscheinlich Bewunderung und auch eine gemeinsame Geschichte. Was wäre für Sie der Idealzustand, wie Georgier und Russen nebeneinander leben?
Ja, im Prinzip wäre der Idealfall sozusagen die Erwartung von der Königin Tama, als sie den Juri Bogolubski, also den Juri, den Russen, heiraten wollte. Ne? Das war eine Vertragsehe sozusagen. Tama war 19 Jahre alt, das sagt der Chronist, und sie mochte ihren Bräutigam sozusagen. Ja? Der Juri, der hatte auch gute Eigenschaften, aber plötzlich wird er irgendwie sadistisch. So, und das passiert uns sozusagen in der Beziehung zu Russen. Ne? Also wir hatten gute Beziehungen, vielleicht, ja. Das Auseinander nach der Sowjetunion war auch friedlich, aber trotzdem sind sie böse geworden. Also ich weiß nicht, wer dann in dieser Beziehung Mann und wer Frau ist, aber die Russen haben sozusagen diese sadistische Züge und das kommt ja permanent, das hört ja nicht auf.
In der alten Geschichte geht es übrigens so aus, dass die Prinzessin Tamara den Russen nach Hause schickt, weil sie mit ihm natürlich nicht mehr länger verheiratet sein will. Sie tut das aber unter der Mitgabe von sehr, sehr vielen Geschenken, in der Hoffnung, dass er nicht wiederkommt. Vielen Dank, Lascha Buchaza, für dieses Gespräch. So, und hier auf dem Sofa möchte ich nun gerne den dritten Autor begrüßen, die dritte Autorin, Nana Ektimischwili, im Gespräch mit Herrn Platt. Es geht um das Buch Das Birnenfeld.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und Ihnen, Frau Ektimischwili. Ich habe die Freude, Sie als eine Frau mit vielen Talenten vorzustellen. Sie haben dieses Buch verfasst, vor allen Dingen aber haben Sie bisher Filme gemacht. Und davon sind, von den fünf, sind bisher auch schon zwei prämiert worden. mit verschiedenen Preisen Die langen hellen Tage 2014 und ein weiterer Spielfilm Meine glückliche Familie 2017. Wenn Sie Glück gehabt haben, dann haben Sie auf der Berlinale oder danach im Kino diesen Film gesehen, in dem eine 52-jährige Mutter ihre nunmehr nicht so ganz glückliche Familie verlässt. Sie leben in Berlin und in Tbilisi. Sie haben studiert an der Filmhochschule Babelsberg, weshalb wir uns auf Deutsch unterhalten können, was ich sehr begrüße. Sind Sie eigentlich eher Filmemacherin oder sind Sie eher Schriftstellerin?
Das weiß ich selbst nicht. Also ich liebe Filme, ich liebe Schreiben. Eigentlich zum Filmemachen bin ich durch Schreiben gekommen. Also ich habe früher Kurzgeschichten geschrieben. Dann hieß es so als Kompliment, die seien sehr visuell. Und ja, also viele sagten mir, sie können das als Kino vorstellen. Irgendwann kam ich nach Deutschland, dann habe ich Drehbuch studiert. Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich schreibe, wenn ich etwas abgegrenzt von der Außenwelt bin. Bei Filmemachen ist es ganz anders. Du hast mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun und oft halt sehr viele auch unkreative Sachen, Finanzierung, jahrelang und so weiter. Und ich kann mir in Zukunft vorstellen, trotzdem Filme zu machen, aber das Schreiben ist das, was ich auf jeden Fall machen werde und auch weitermachen werde.
Das Birnenfeld heißt Ihr Roman, übersetzt ist er von Jekaterine Teti und Julia Deng. Was ist das Birnenfeld, das einmal erwähnt wird und ansonsten nicht mehr im Roman, glaube ich?
Ja, das Birnenfeld ist ein Ort auf einem Gelände der Schule. Das ist ein Internat. Früher hieß das Internat für geistig behinderte Kinder in Georgien. Und ich habe oft dort, weil ich Nachbarin war, ich habe daneben in einem Haus gewohnt, in einem Wohnblock, und ich kenne diese Gelände gut, und auf dem Feld waren halt Birnenbäume, und diese Birnenbäume standen aber im Wasser, also irgendein Rohr war dort kaputt oder vielleicht sogar das Wasser kam aus der Erde, irgendeine Quelle, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, meine ganze Kindheit lang habe ich beobachtet, dass dort diese Bäume im Wasser standen und die Früchte schmecken nach gar nichts, die wurden nicht mal reif und die Kinder aßen diese Birnen nicht. Ich wunderte mich oft, weil die Kinder, ich habe oft erlebt, dass die Kinder dort hungerten und nichts zum Essen hatten, vor allem Obst. Und die Birnenbäume waren aber immer voll und mit vielen Früchten. Und dieses Bild ist auch so im Buch, ja.
Ist als wirklich schweres Zeichen eingeführt. Man denkt, das ist auch sinnbildlich für die Kinder, die nicht alle geistig zurückgeblieben sind, nur manchmal einfach zurückgelassen worden sind von ihren Eltern, Kinder, mit denen offenbar niemand was anfangen kann und mit den Birnen eben auch nicht. Und das Birnenfeld hat auch einen Fußboden, auf dem man irgendwie sehr schwer nur vorankommt. Das ist ein starkes Bild, mit dem Sie da anfangen. Und es geht in Ihrem Roman dann um diese Kinder in der Schule, aber es geht offenbar gar nicht um den Schulunterricht. Davon reden Sie gar nicht.
Ja, also es ging nicht darum, in dieser Schule etwas zu lernen. Es gab Unterricht, Unterrichte fanden statt, aber in den 90er Jahren, also ich bin in eine öffentliche Schule gegangen, selbst in meiner Schule in den 90er Jahren findete fast nichts statt, weil es gab kein Heizungssystem im Winter und vieles funktionierte nicht, wie auch Rechtssystem, und die Schulen funktionierten nicht in den 90er Jahren. Und wenn man überlegt, in solche Internate, an solche verlassene Orte, funktionierten die Sachen dann doppelt und dreifach nicht. Also weder Unterricht noch Aufsicht auf diese Kinder, das Essen. Ich habe auch oft erlebt, dass also in Gespräche mit dortigen Direktoren oder die Lehrerinnen dort, dass selbst die humanitäre Hilfe, die dort ankommen sollte, kam oft nicht an und wurden dann an irgendwo auf den höheren Ebenen untereinander verteilt. Und ja, also dieser Ort und diese Kinder waren völlig verlassen und die Nachbarn, die Gesellschaft, die sahen das an, wir, ich als Nachbarin. Und man kann jetzt sagen, man konnte nicht viel tun oder wir konnten nichts tun und so weiter und so fort. Aber das ist letztlich uninteressant. Also interessant ist dann, wo diese Menschen jetzt sind, was ist aus denen geworden und ob irgendjemand sich daran noch erinnert.
Es geht also um die Schüler dieser Schule. Und wir haben uns vorgenommen, dass auch Sie eine Seite aus dem Roman lesen.
Ich lese den Anfang. Tbilisis ertert gare ubanshi. Sadats kuchab sacheli arakt. Da ubani mikrorajone bada da opili. არის ერთი ქუჩა, რომელსაც სახელი გააჩნია. ეს არის კერჩის ქუჩა. აქ ვერ ნახავთ ღირსშესანიშნაობებს, ისტორიულ შენობა ნაგებობებს, საზოგადო მოღვაწეების ძეგლებს ან შადრევნებს. საბჭოთა საცხოვრებელი კორპუსები გზას ორივე მხარეს მწკრივად მიჰყვება. ხოლო შიგადაშიგ ისეთი შენობების გამოირჩევა, როგორებიცაა შემაღლებულ ადგილას მდგარი მსუბუქი მრეწველობის ტექნიკუმი, დიდი ფართო კიბეებითა და გარშემო ნაძვებით.
Es ist die schwere Aufgabe, Ihnen zu sagen, was Sie gerade gehört haben, für die, die es nicht verstanden haben. Es ist die zeitliche und die räumliche Situierung. Die Schule liegt in einem Außenbezirk von Tiflis und sie liegt in der Kertschstraße. Und die Kertschstraße wird auch erläutert, was die Kertschstraße ist. Und damit sind wir gleich in der großen, grausamen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Kertsch war ein Ort auf der Krim, heißt es im Roman auch, an dem die Nationalsozialisten, also wahrscheinlich SS oder Wehrmacht, 160.000 Menschen als Geiseln nahmen und umbrachten. Und dann wird zurückgeblendet und weitergeblendet in die Sowjetunion nach dem großen Vaterländischen Krieg und bis in die Gegenwart. Und danach spielt der Roman immer in der Schule. Und es gibt kleine Ausflüge zum Flughafen, es gibt Ausflüge in die Stadt, es gibt Ausflüge in Waldstücke. Aber ansonsten ist dieser Roman konzentriert auf die Schule. Dieser Ausflug hat mich sehr gewundert. Das ist sozusagen ein Anfang, der sehr, sagen wir, sehr schwer ist. Und der hat mich einen ganz anderen Roman erwarten lassen, als Sie ihn dann geschrieben haben. Warum fangen Sie so an? Gab es literarische Konventionen in Georgien, nach denen ein Roman so anfangen muss?
Nein.
Oder was war der Grund?
Nein, gar nicht. Also für mich war sehr wichtig zu erwähnen, wo diese Schule befindet, wo sich diese Schule befindet. Ich habe selbst auf der Kertschstraße gewohnt. Und oft jetzt in Georgien fragen sie mich Menschen, gibt's das, wo ist das, gibt's das noch? Und ich wollte unbedingt das erwähnt haben, dass in heutigen Tbilisi dieses Ort immer noch gibt, diese Straße gibt. Das ist auch so ein bisschen von Tbilisi, aber das gehört zu Tbilisi. Das gehört uns, diese Geschichte gehört auch uns und auch parallel zu Krim. Es ging für mich auch darum, dass Sowjetunion, also das ist eine gewisse Fortsetzung von Geschichte der Sowjetunion, auch Umgang mit Kindern, auch Umgang zwischen Lehrer und Schüler, diese Machtverhältnisse, das ist auch eine gewisse Fortsetzung von Geschichte von Sowjetunion. Und die Geschichte benennt in Georgien Straßen. Sie bestimmen und haben vieles bestimmt. Und diese Art von dokumentarischer Anfang war für mich wichtig. Also wie gesagt, danach geht die Geschichte los mit Leila, die Hauptprotagonistin. Und dieser gewissermaßen epische Einstieg war für mich passend für diese Geschichte.
Leila ist die Hauptperson, ist eine 18-Jährige. Warum haben Sie keine 5-Jährige genommen, die es auch gibt im Roman?
Ich finde, diese Phase für die Kinder oder für junge Menschen, die dort gelebt haben, sehr schwierig und kritisch, weil normalerweise in der Sowjetunion, wenn die Kinder solche Schulen, solche Heime oder die Schulen in solche Heime beendet haben, sie mussten ausziehen. Der Staat war dafür da und sorgte dafür, dass sie in irgendwelchen Wohnungen unterkamen, Job bekommen haben und so weiter. In den 90er Jahren, nachdem sie die Schule beendeten, sie blieben einfach dort. Oder sie liefen weg und gingen auf der Straße und bettelten. Und meine Hauptprotagonistin Leila mit 18, nachdem sie die Schule beendet hat, ist immer noch da, einzige in diesem Alter und weiß halt, wohin sie gehen soll. Und das war auch wichtig für die Geschichte, weil sie die ganze Zeit überlegt, das Heim zu verlassen und irgendwo hinzugehen.
Es gibt da verschiedene Ausbruchsmöglichkeiten, nachdem diese Fürsorge weggebrochen ist, wie Sie eben geschildert haben, die staatliche Fürsorge. Sie verfolgt für einen Mitschüler eine Adoption in die USA, daraus wird dann nichts. Und zwar deswegen, weil dieser Junge Angst bekommt vor der Adoption. Es werden auch ehemalige Schüler erwähnt, die Studenten geworden sind, also eine Karriere gemacht haben, eine klassische bürgerliche. Es werden verschiedene Helden auch erwähnt, aber in der Gegenwart ruht alles sehr in sich, weil es eben keine Fortentwicklung gibt. Diese Leila sucht aber für sich einen Weg und sucht den auch zunächst einmal für ihre Mitschüler und dann für sich selbst. Sie hat nämlich einen Plan, sie will einen Lehrer umbringen. Wir erfahren auch hinterher, warum. Und sie ist eine Frau, die offenbar ihren Körper entdeckt. Ich habe den Roman sehr stark als eine Entdeckung der weiblichen Sexualität gelesen. Sie verdient nämlich Geld, um diese Adoption auch in Gang zu setzen und um einem weiteren Mitschüler auch zu ermöglichen, mit der verschwundenen Mutter, mit der nach Kirchenland verschwundenen Mutter zu telefonieren. Und dieses Geld erwirbt sie, indem sie sich verkauft. Und zwar an einen Nachbarsjungen, der bereits ein Auto hat. Das ist nicht ungefährlich. Es wird vor allen Dingen dann sehr, sehr spannend, als sie plötzlich ihm gesteht, dass sie Lust hatte, eigentlich zu kommen und dass sie auch Lust verspürt hat. Dass sie offenbar eine aktive Rolle einnimmt, was dieser Junge nicht verträgt. Ist das das Thema oder ist es nur das, was mir aufgefallen ist? Ist auch diese Entdeckung der weiblichen Sexualität für Sie ein Thema in dem Roman gewesen?
Schon, also gewissermaßen schon, weil das ist auch Teil von Protagonist von Leila und das geschieht ja zufällig. Also Leila hat diesen Plan, Irakli zu helfen und ihre Körper zu verkaufen, damit Geld zu verdienen, um Iraklis Englischunterricht zu bezahlen. Dabei, also wenn sie in Kobas Auto sitzt und fährt, ich habe mich gefragt, wie fühlt sich dabei? Und ich kannte Mädchen in dieser Schule, in dem Heim, die auch mit Nachbarjungs solche Verhältnisse hatten. Und ich denke, dass sie ihre weibliche Sexualität dabei entdeckt und versucht, für sich das erträglich zu machen, das Ganze. Und sie wird dann zurückgewiesen, so wie auch in vielerlei anderen Themen und andere Geschehnissen, wo sie versucht, sich zu behaupten oder mit Nachbarn oder mit den Lehrern, wo sie halt nicht ihr Platz findet in der Gesellschaft, so findet sie auch nicht ihr Platz neben Goba als Frau, weil sie halt unter diesem Siegel debil abgestempelt ist. Aber, und das muss man auch erwähnen, dass diese Kinder als debile bezeichnet wurde, diese Schule, also in normalem Sprachgebrauch. Ich erinnere mich in meiner Kindheit, dass man das als Debilenschule bezeichnet hat, diese Kinder als debile bezeichnet hat. Und unter diesen Umständen war halt schwer, überhaupt einen normalen Alltag zu haben, geschweige von weiblicher Sexualität.
Es gibt viele Missbräuche in dem Roman, also auch unter Schülern, die dann einander, die Älteren, die Jüngeren, missbrauchen. Vom Lehrer geht ein Missbrauch aus. Eine Frau wird verheiratet, die so schön ist, dass man sich sagt und damit sozusagen an ihrem guten Ruf krittelt. Die habe wahrscheinlich sexuelle Erfahrungen schon gehabt vor der Heirat, was nicht gern gesehen wird, zumal nicht vom Mann jedenfalls. Es ist die Rede vom Nähen der verletzten Jungfernhaut in Moskau. Alles Ereignisse und Begebenheiten, die in Ihrem Roman so en passant vorkommen und die der Erzähler nicht weiter kommentiert. Wie ist das denn in Georgien aufgenommen worden? Ist das die typische Weise, darüber zu reden? Ist der Roman auch so gelesen worden, dass das eben, ja, das passiert, das ist so?
Ich glaube, das Thema war in Georgien eher diese Schule und nicht explizit Frauen. Eine Freundin erzählte mir, dass es gewisse Aufregung gab bei Bildungsministerium, weil die Mitarbeiter haben sich Sorgen gemacht. Also die Schule gibt es ja noch und existiert, ja. Und sie fanden das irgendwie gruselig für die Eltern, die jetzt ihre Kinder dort haben. Also die Geschichte, was früher passiert ist. Und das hat mich gewundert, weil ganz im Gegenteil sollte es doch genau umgekehrt sein. Also sie müssen für die Vergangenheit interessieren, um jetzt die Gegenwart zu verstehen. Aber das hatten Leute eher Angst, um da noch mehr zu buddeln und mehr zu verstehen oder mehr in die Geschichte zurückzugehen. Also das war so mein persönlicher Eindruck. Mhm.
Wenn ich mir vergegenwärtige, was ich bei Ihnen gelesen habe und dann auch, was ich von Ihren Kollegen und Kolleginnen aus Georgien gelesen habe, dann sind das eigentlich nicht wenige Bücher, die ziemlich hart und ziemlich rau sind. Sie haben einen sehr ungerührten Erzähler, der in der Regel den Personen nah bleibt, aber der auch nicht kommentiert und sagt, oh Gott, und das ist aber jetzt wirklich deftig. Und so ist es in den anderen Büchern auch. Das sind ziemlich raue Ereignisse, raue Zustände, ziemlich hart. Es gibt gefährliche Situationen der Reihe nach, Drogen, Krieg, körperliche Angriffe, Reisen ins Ungewisse. Haben Sie eine Erklärung, warum es so hart zugeht in der georgischen Literatur?
Ja, das hat mit unserer Geschichte zu tun. Also Literatur beschäftigt sich ja mit Erlebnissen und wir verarbeiten unsere Erlebnisse an erster Stelle, unsere Geschichte und die Geschichte war eben so. Also wir haben sehr viel Gewalt erlebt, meine Generation, 90er Jahren, Gewalt, Kriege wenn die Jahre vergehen oder zum Beispiel, wenn ich dann im Ausland, also nach vielen Jahren, wenn ich dann zurückkomme oder zurückblicke, desto heftiger mir das wieder erscheint, in was für einem Umfeld ich aufgewachsen bin und was alles um mich herum passiert ist, was ich alles als Kind sehen müsste, also nicht nur ich, sondern generell meine Generation. Ja.
Nana Eklischmili, Ihr Buch ist bei Surkamp erschienen, Das Birnenfeld, übersetzt von Jekaterina Teti und Julia Denk. Ich danke Ihnen sehr.
Danke.
Am 10. Oktober öffnet die Frankfurter Buchmesse ihre Tore. Und auf dem blauen Sofa in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz nahmen schon mal 3 Schriftsteller aus dem Buchmesse-Gastland Georgien Platz. Nino Haratischvili, Lascha Bugatze und Nana Ektimischvili sprachen mit Eva Schmidt, Daniel Fiedler und Jörg Plath über ihre Bücher und das Land am Kaukasus. Eine Aufzeichnung vom 13. September. Nino Haratischvilis Roman »Die Katze und der General« und Lascha Bugatzes »Der erste Russe« sind in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Nana Ektimischvilis »Das Birnenfeld« bei Surkamp. Redaktion Jörg Plath.